MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher, bei dieser Ausgabe des MENA Watch Talks. Wir haben beginnend kurz vor dem Sturz des Assad-Regimes 2024 mit einer Serie begonnen, mit so einer kleinen Serie auf unserem YouTube-Kanal. Was geschieht gerade in Syrien? Da hatten wir immer die Situation, die aktuellen Ereignisse mit Thomas von der Ostensacken besprochen in mehreren Folgen. Das wollen wir jetzt anhand der aktuellen Ereignisse fortsetzen. Allerdings diesmal nicht mit Thomas als Gast, sondern wir freuen uns sehr, einen anderen Gast bei uns zu haben und begrüßen zu dürfen. Sihamand Haju ist Vorstandsmitglied beim Europäischen Zentrum für kurdische Studien und hat jetzt gerade erst Zeit wieder in Syrien, Nordostsyrien verbracht und ist gerade vor kurzem erst von dort wieder zurückgekehrt, also kann uns auch seine eigenen Erfahrungen berichten. Und mit ihm wollen wir ein bisschen zu erörtern, was sich da jetzt abgespielt hat die letzten Tage und wie wir da alle hingekommen sind. Also zunächst einmal, lieber Sihamand, sehr herzlichen Dank, dass du die Zeit für uns gefunden hast und ja, willkommen bei uns im Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass wir ein gemeinsames und aufschlussreiches Gespräch führen können.
Ja, ich bin mir sicher, das wird uns gelingen. Fangen wir mal ganz mit einer allgemeinen Frage an. Also in der letzten Woche, letzten paar Tagen hat die sogenannte demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, also vulgo die kurdische Autonomie im Nordostsyrien, fast 90% ihres Gebiets verloren an Regierungskräfte aus Damaskus, an verschiedene militärische Verbände aus Damaskus. In großen Teilen scheint das einfach implodiert zu sein. Was ist da genau geschehen? Was hat sich da abgespielt die letzten Tage?
Ich glaube, dass die SDF innerhalb von wenigen Tagen so viele Gebiete verloren hat, einerseits mit der Selbstüberschätzung zu tun, andererseits hat auch mit der Struktur von SDF zu tun.
Also vielleicht zur Erläuterung, SDF sind die Syrian Democratic Forces.
Genau, das sind die kurdischen Kräfte, die seit Jahr 2015 praktisch die IS im Auftrag der Amerikaner bekämpft haben und fast ein Drittel Syriens unter ihrer Kontrolle hatten. Wie gesagt, es hat mit ihren Strukturen zu tun. SDF wird geführt von Kurden. Die gesamte Führung von SDF, Entscheidungen wurden von Kurden getroffen. Aber ein Großteil von ihrer Soldaten sind Araber gewesen. Und viele, die SDF beobachtet haben oder analysiert haben, haben immer wieder gesagt, das sollte tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung entweder mit dem syrischen Regime kommen oder mit der Übergangsregierung kommen, wenn all die größte Zahl der Araber sie verlassen. Und das ist tatsächlich auch passiert. Also 70% fast von SDF hat die Seiten gewechselt, sowohl in Raqqa als auch in Deir ez-Zor. Dort haben wir die Kämpfe begonnen. Vorher in Aleppo und Sheikh Maksud, also zwei kurdische Stadtviertel, und Ashrafieh, auch da haben sie nach mehreren Tagen praktisch sich zurückziehen müssen. Auch hier haben zahlreiche arabische Einheiten gemeinsam die Seiten gewechselt und in Deir ez-Zor und Raqqa ist dasselbe passiert. Das ist das eine. Wieso haben diese arabischen Kämpfer sie verlassen? SDF und die kurdische Selbstverwaltung oder die Verwaltung Nordostsyrien ist durchaus nicht demokratisch gewesen. Es konnte nicht demokratische Strukturen bauen. Es war ein autoritär geführtes Regime, wenn auch im Westen und innerhalb der Linken immer wieder behauptet wird, es sei ein Vorbild für den Nahen Osten ein Vorbild an Demokratie, aber bei weitem ist es nicht so gewesen. Es sind immer wieder, beziehungsweise PKK-Kader haben alle Entscheidungen getroffen, nicht mal Kurden aus Syrien, sehr oft sind es Kurden aus der Türkei gewesen und sowohl in den mehrheitlich kurdischen Regionen als auch in arabische Regionen haben sie mit eiserner Faust geführt, Politische Kritik war nicht gewünscht gewesen. Wir haben, seitdem sie an der Macht sind, hatten wir keine echte Wahlen gehabt. Sie war nicht legitimiert. Und es war klar, dass das die arabische Mehrheit das nicht akzeptieren wird, beziehungsweise sobald sich eine Möglichkeit sich ihnen bietet, die Seiten wechseln wird. Und das ist tatsächlich passiert. Unabhängig davon, abgesehen von nicht-demokratischen Strukturen, es gab keine Serviceleistung, weder in den kurdischen Regionen noch in den arabischen Regionen. Wir wissen, dass SDF und die kurdische Verwaltung fast das gesamte syrische Erdöl, Erdgas kontrolliert hat, aber die Menschen haben zum Teil nichts davon gehabt. Die meisten, das Einkommen oder Einnahmen aus dem Land sind entweder in ihre Tunnel verschwunden oder sind, also wir wissen, dass sie überall Tunnel gebaut haben. Mittlerweile gibt es einige Videos, wo man sieht, dass sie wirklich mehrere hundert Kilometer lang zum Teil gewesen sind, sowohl in Raqqa als auch in Deir ez-Zor. Und sehr viel Geld ist tatsächlich auch an PKK nach Randil gegangen. Also das sind alles Gründe gewesen, wieso es so zusammengebrochen ist. Also man hat angenommen, dass es wirklich die stärkste Armee in Syrien ist. Mit 100.000 Kämpfern konnten sie kaum Widerstand gegen eigentlich eine schwächere Armee halten, weil eben die meisten ihrer Kämpfer die Seiten gewechselt haben.
Das heißt, wenn man das vergleicht mit dem Bild, das also zumindest bei uns da oft gezeichnet worden ist und jetzt auch noch immer gezeichnet wird, nämlich auf der einen Seite das demokratische, die demokratische kurdische Selbstverwaltung und auf der anderen Seite die islamistischen Barbaren aus Damaskus, das ist wohl nicht so ganz das Bild, das du hier gerade zeichnest.
Die Islamisten stimmt auch. Also es gibt die Islamisten und es gibt die islamistischen Barbaren auf der anderen Seite. Aber tatsächlich ist es nicht ein demokratisches System gewesen, was sie aufgebaut haben. Ich war jetzt, seitdem das Regime gestürzt ist, mehrmals in Damaskus auch und in den kurdischen Regionen. Und die Menschen, wenn man in den kurdischen Regionen mit den Menschen redet, dann gibt es kaum einer, der zufrieden gewesen ist mit der Verwaltung, weil eben sie der Meinung waren, dass das keine Serviceleistung gibt, dem Menschen nicht gedient wird in der Region. Im Gegenteil, alle mussten immense Steuern abgeben, von Taxifahrer angefangen bis zum Ladenbesitzer. Und obwohl sie wirklich eben dieses ganze Öl kontrolliert haben, mussten zusätzlich die Bürger an diese Verwaltung bezahlen, ohne dass dafür Gegenleistung gegeben wird. Die gesamte Infrastruktur total kaputt, kein Strom, kein Wasser und nichtsdestotrotz haben die Menschen immer wieder bezahlen müssen. Wenn viele Familien haben mir gesagt, wenn nicht unsere Verwandten in Europa wären, würden wir verhungern. Die Gehälter reichen kaum, selbst für Leute, die für die Verwaltung arbeiten, von Lehrer angefangen bis zu Polizisten, haben durchschnittlich um die $120 monatlich bekommen. Aber das hat kaum gereicht für die ersten 2 Wochen. Und danach mussten sie entweder einen zweiten Job haben oder haben Gelder von ihren Verwandten aus Europa bekommen. Das sind alles Gründe gewesen, dass tatsächlich viele Araber sie verlassen haben. Das Bild der barbarischen Moslem ist ein Grund, dass Kurden wirklich sehr, sehr viel Angst haben. Und trotz, obwohl sie mit dieser Verwaltung nicht zufrieden sind, haben aber sehen, dass das sollten die Regierungstruppen in die kurdischen Regionen einmarschieren, befürchten ähnliche Ereignisse wie in den alevitischen Regionen oder in drusischen Religionen. Und es gibt auch tatsächlich einzelne Beispiele, sowohl aus Aleppo, aus diesen 2 kurdischen Bezirken, oder jetzt auch Raqqa und Deir ez-Zor, wo die Regierungstruppen nicht glimpflich mit ihren kurdischen Gefangenen umgehen. Deswegen schart man sich noch um SDF und um diese Verwaltung aus Angst vor wie du gesagt hast, diese islamischen Barbaren. Also das ist ein Dilemma. Einerseits würde man gerne SDF und diese Verwaltung loswerden. Andererseits hat man vor der Alternative noch mehr Angst. Man hat sich mit der Verwaltung abgefunden, weiß, wo die Grenzen sind, kann sie einschätzen. Aber die neuen Machthaber sind absolut nicht einzuschätzen. Sie haben einen radikal-islamischen Hintergrund und manchmal leben sie es aus und in anderen Orten leben sie weniger aus. Und die Gefahr ist, dass wenn wirklich sie die kurdischen Gebiete voll unter Kontrolle kriegen, dass sie total ausleben, ihren Radikalismus. Und davor haben viele Leute Angst und deswegen bewaffnen sich viele Zivilisten mittlerweile. Das ist fatal, das kann fatal enden. Tatsächlich sollten die Militärs einmarschieren. Sollten die Region übernommen werden, kann es tatsächlich Massaker geben. Und aufgrund der Tatsache, dass eben jetzt die PYD-Zivilisten bewaffnet, kann es total explosiv werden. Deswegen hoffe ich, dass diese Feuerpause dazu genutzt wird, dass man in Gespräch kommt, wieder an Verhandlungstisch sich setzt und erst einmal man sich vielleicht darauf einigt, dass die syrische Armee nicht, also die Armee der Übergangsregierung, nicht in die Region einmarschiert. Wenn man etwas aus der Geschichte lernen will, aus der syrischen Geschichte, was leider nicht sehr oft gemacht wird, denn das Erste, was diese Übergangsregierung hätte machen müssen, zu sagen, syrische Armee darf nie in eine syrische Stadt eingesetzt werden, weil wir wissen von Bashar Assads Armee, was für Verbrechen es begangen hat. Also das Erste, was man hätte eigentlich entscheiden müssen, wenn man es besser machen wollte als Bashar Assad, dass es verboten wird in ganz Syrien, dass die Armee gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wird. Aber das haben sie sehr schnell in den alevitischen Gebieten gemacht, wo Tausende von Aleviten durch die Soldaten der Übergangsregierung umgekommen sind in Drusen-Region. Und jetzt befürchtet man, dass Ähnliches in den kurdischen Regionen passiert.
Du sprichst von einer Befürchtung, was passieren könnte, wenn Regierungstruppen oder Truppen, die unter Befehl oder, ja, darüber wollen wir uns auch noch unterhalten, der Regierung stehen, da in die größeren kurdischen Städte einfallen sollten. Das heißt aber, das ist eine Befürchtung für die Zukunft. Bis jetzt ist es weniger schrecklich abgelaufen als bei den Alawiten im Februar letzten Jahres und danach bei den Drusen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist deswegen weniger schrecklich gelaufen, weil Deir ez-Zor und Raqqa alle Kurden verlassen haben. Und es ist eine überwiegend arabische Bevölkerung. Aber sie sind eben in keine kurdische Stadt einmarschiert, wo die Mehrheit Kurden sind. Selbst Hasake, die nächste Stadt, die wahrscheinlich, wenn es zu militärischer Auseinandersetzung eingenommen wird, haben bereits am Dienstag fast alle Kurden verlassen. Die einzigen Kurden, die da sind, sind Kämpfer. Aber die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung hat diese Städte verlassen, weil sie eben diesen neuen Übergangsregierung absolut nicht vertrauen. Sie haben die Bilder eben von Verfolgung der oder Ermordung von Aleviten und Drusen noch in Erinnerung. Und wie gesagt, man traut es nicht. Und das Problem ist, dass viele einzelne Einheiten, die nicht ganz unter Kontrolle der Regierung sind, bei der syrischen arabischen Armee sind. Und dann haben wir noch Stämme. Und wir wissen, in dieser Stammesgesellschaft, Rache spielt eine wesentliche Rolle. Und es gibt viele Araber, viele Mitglieder von arabischen Stämmen, die der Meinung sind, sie haben eine offene Rechnung mit den Kurden zu begleichen und werden sich versuchen zu rächen. Darüber hinaus weiß man, dass viele IS-ler mittlerweile aus den Gefängnissen entkommen sind. Und auch die haben eine gewaltige Abrechnung mit den Kurden. Und sie trennen nicht zwischen Kämpfer und Zivilisten. Für sie reicht es. Wir kennen ja diese Bilder von IS, als sie noch einige Gebiete unter ihre Kontrolle hatten. Tausende von Kurden aufgrund der Tatsache, dass sie Kurden sind umgebracht worden. Und die Gefahr ist ernsthaft sehr groß, dass genau das sich ereignet, dass eben Verbrechen an Zivilisten begangen werden und deswegen auch die Bewaffnung von Zivilisten, was wiederum fatal ist, weil sehr viele Leute haben noch nie eine Waffe in die Hand gehabt und spätestens solltest du militärische Auseinandersetzungen kommen, sind das Kanonenfutter tatsächlich. Also ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass man die Partei, die man hat, beide Seiten zur Vernunft kommen und vielleicht sich darauf einigen, dass es nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt.
Du hast jetzt gesagt, es gibt ein Zeitfenster von ein paar Tagen. Das ist ja dadurch zustande gekommen, dass gestern wieder ein, nicht der erste, aber wieder ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Und da wurde eine Zeitfrist von 4 Tagen gegeben, sozusagen der kurdischen Verhandlungsseite, um sich intern abzustimmen, intern zu besprechen. Glaubst du, dass aus dieser Verhandlungszeit irgendwas Fruchtbares rauskommen wird? Denn bis jetzt, also wenn man zumindest das letzte Jahr verfolgt, war es ja schon oft so, dass sich zwischen auf offizieller Ebene sozusagen zwischen Regierungsseite und kurdischer Seite, dass da Vereinbarungen getroffen wurden, die dann aber einfach von Teilen der SDF einfach nicht akzeptiert wurden. Und dass also zuletzt auch die Amerikaner sich zunehmend beschwert haben und gemeint haben, die Verhandlungen an und für sich laufen gut, nur die SDF-Seite hält sich nicht daran.
Ja, was heißt, SDF hält sich nicht dran. Die Regierung erwartet von SDF Kapitulation. Und dazu ist sie nicht bereit. Also es ist das, was trotz viel Kritik an SDF, ist es klar, was SDF will. SDF will, dass es eine Selbstverwaltung gibt. Und ich glaube, diese Selbstverwaltung muss gewährt werden für die Kurden. Es kann nicht sein, dass Damaskus über mehrheitlich kurdische Gebiete entscheidet. Genauso wie falsch war, dass SDF in Mehrheit arabische Gebiete verwaltet hat und regiert hat, dass eine Minderheit über Mehrheit regiert. Das war falsch und dass die Leute nicht Möglichkeit gegeben wurde, sich selber zu verwalten. Das muss Damaskus machen. Das ist eine Forderung von SDF. Mittlerweile, glaube ich, ist sie bereit, über Auflösung zu diskutieren. Ich glaube, das war ja lange Zeit nicht der Fall, aber sie haben eingesehen, dass sie militärisch total unterlegen sind und haben auch es klar deutlich geworden in den letzten Tagen, dass ihr wichtigster Alliierter, die Amerikaner, sie im Stich gelassen haben. Obwohl es ihnen hätte schon vorher klar sein müssen eigentlich, spätestens als im November Sharrah im Weißen Haus empfangen wurde und Trump so begeistert von ihnen war, hätten sie wissen müssen, ihre Zeit ist abgelaufen. Aber endgültig hätte ihnen klar sein müssen, als die Regierung in die internationale Koalition gegen IS aufgenommen wurde, denn SDF war ja bis dahin Mitglied auch und es war klar, dass man SDF auf Abschleppgleis gestellt hat und sie, sollte es so eine militärische Auseinandersetzung kommen, die Amerikaner sie nicht unterstützen werden, im Gegenteil, die Regierung unterstützen werden. Ich glaube, das hat viele Gründe, wieso die Amerikaner gemacht haben. Also einerseits die Unterstützung der Türkei für die Übergangsregierung, Unterstützung Saudi-Arabien, Anerkennung der internationalen Gemeinschaft, seine Rede vor UN und so weiter. Das waren alles Zeichen dafür, dass die EU hat kürzlich immense Summen dieser Regierung versprochen. Also alles sprach dafür, dass Sharrah die internationale Unterstützung hat und sollte es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen, hätte SDF all diese Zeichen lesen müssen eigentlich. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie dachten, die Amerikaner werden sie unterstützen oder die Tatsache, dass sie die Welt vor IS gerettet hat, glaubten sie, dass sie ewig, man ihnen dankbar sein wird und man sie ewig unterstützen wird. Das ist nicht der Fall. Politik spielen Interessen eine Rolle und nicht, was für eine Rolle du mal gespielt hast. Und darüber hinaus hat hier die SDF tatsächlich die Region, die sie unter Kontrolle hat. Also hätte sie die demokratisch geführt und hätte sie wirklich die Infrastruktur gefördert und hätte die Menschen so wie man eben hätte machen müssen, wirklich unterstützen können, Wohlstand bringen können. Das hätten sie ja machen können tatsächlich, weil sie hätten wahnsinnig viel Ressourcen gehabt dafür. Ich glaube, hätten sie das gemacht, dann hätten sie mehr internationale Unterstützung gehabt. Das haben sie alles nicht gemacht und wie gesagt, sie haben sich überschätzt und das Ergebnis ist da. Darüber hinaus muss man auch die Rolle von PKK sehen. SDF ist nicht frei, die Verwaltung war nicht frei, sondern wir haben PKK-Kader, die bedauerlicherweise viele Entscheidungen getroffen haben. Und viele Fehlentscheidungen ist auch PKK-Kadern zu verdanken, die eben 30 Jahre in den Bergen waren und glaubten jetzt auf einmal in diesen Gebieten zum Beispiel über Städteplanung entscheiden zu können. Ja, also sie haben viele Entscheidungen getroffen, viel Entscheidungsbefugnis gehabt, obwohl sie unkompetent gewesen sind. Und sie haben auch tatsächlich auch direkt bei SDF mitgespielt, mitentschieden. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund, wieso diese Fehleinschätzung und dieser völlige Zusammenbruch der kurdischen Verwaltung und von Zusammenbruch des militärischen Flügels dieser Verwaltung. Ich hoffe tatsächlich, dass eben nicht zu neuen militärischen Auseinandersetzungen kommt, dass man zu Vernunft kommt, aber ich glaube, dass tatsächlich die SDF nicht interessiert ist an eine militärische Auseinandersetzung. Aber die Regierung hat Blut geleckt, Schara hat Blut geleckt und er glaubt, dass er jetzt eben Kapitulation erwartet und nicht zu Kompromissen bereit ist. Ich glaube, dass die Regierung gerade die Seite ist, die einen Krieg will und nicht kompromissbereit wird, beziehungsweise diktieren will seine Bedingungen. Und es ist immer schwierig, wenn eine Seite Bedingungen diktiert. Dann gibt es immer die andere Seite, die ist ja auch sich verteidigen will und beziehungsweise seine Vorstellung durchsetzen will. Also ich hoffe, ja, das Regime, beziehungsweise sagen wir so, wenn es keinen internationalen Druck gibt, die internationale Gemeinschaft keinen Druck auf dieses Regime ausübt, glaube ich, könnte es schlimm enden, weil sie glauben, dass sie jetzt durchmarschieren können, wie sie damals über Aleppo nach Damaskus durchmarschiert sind. Und sie haben eben gesehen, wie verletzbar SDF ist, wie schwach SDF ist und das könnte sie ermutigen, tatsächlich noch den letzten Schritt machen und die mehrheitlich kurdische Region auch anzugreifen.
Du hast internationalen Druck erwähnt, davon ist aber weit und breit nichts zu sehen, momentan zumindest. Die Amerikaner haben ja mehr als überdeutlich gemacht, was sie von der Situation halten. Also Thomas Barrack, der Sonderbeauftragte der amerikanischen Regierung für Syrien, hat jetzt diese Tage überhaupt erst wieder festgestellt oder erklärt in einer Deutlichkeit wie nie zuvor, ja, die autonome Selbstverwaltung hat eine Berechtigung gehabt unter Assad, aber das Assad-Regime gibt es nicht mehr und damit ist diese Berechtigung auch futsch. Also von daher ist, denke ich, keine Hilfe zu erwarten. Und es gab ja auch Berichte darüber, dass kurdische Einheiten oder SDF-Einheiten bei Amerikanern um Schutz angesucht haben oder Hilfe angesucht haben in den letzten Tagen im Zuge militärischer Auseinandersetzungen, aber die einfach nicht reagiert haben. Blicken wir vielleicht ein bisschen zurück. Wie sind wir dahin gekommen? Also wir hatten den Sturz Assads im Dezember 2024. Und von da an gab es eigentlich immer einen grundlegenden Widerspruch zwischen dem, was die Regierung will und dem, was die Autonomieverwaltung wollte. Also auf der einen Seite ein zentral regiertes Syrien, das auch die kurdischen Gebiete umfasst, versus eine Vorstellung eines neuen föderalen Syriens, in dem eben eine Art von Selbstverwaltung erhalten bleiben muss. Und das war doch eigentlich die ganze Zeit immer der fundamentale Widerspruch.
Ja, also man hatte tatsächlich anfänglich, als die Revolution begann, die PYD bzw. PKK hatte einen Deal mit dem Regime getroffen. Wir, seinerzeit die PYD und die YPG, also der politische Arm von PYD, sie übernehmen die kurdischen Gebiete. Das Regime zieht sich zurück. Es ist tatsächlich nirgendwo zu Auseinandersetzungen, militärischen Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee seinerzeit gekommen, 2012. Das war eine Übergabe und es sollte eine befristete Übergabe sein. Also die Idee war seitens des Regimes, überall gibt es Aufstände, es gibt bewaffnete Aufstände, es gibt Demonstrationen, wir können nicht ganz Syrien kontrollieren, also werden wir vorläufig die Gebiete der PYD übergeben, bis wir wieder die Oberhand in den anderen Regionen haben und dann später kriegen wir diese Gebiete zurück. Das ist nicht dazu gekommen, weil mittlerweile die IS immer stärker wurde und die Amerikaner händeringend nach einem militärischen Partner gesucht haben. Sie haben mit mehreren arabischen Oppositionsgruppen versucht, militärische Einheiten aufzubauen, aber überall, sie sind gescheitert, weil entweder ihre Waffen an IS gelangt sind oder die Gelder verschwunden sind. Und mit PKK und PYD haben sie tatsächlich einen Partner gefunden, der verlässlich genug war, der eben bereit war, Söldnertätigkeit durchzuführen und bereit war, für die Interessen der Amerikaner und Westens zu kämpfen, aber dafür haben sie Waffen und Geld bekommen. Und es war eine gewisse internationale Anerkennung für die PKK, die total isoliert war. Über PYD hat sie ihre Anerkennung gehabt und die ist diese Isolation aus dieser Isolation rausgekommen tatsächlich. Es war immer klar, dass es eine, und die Amerikaner haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass es eine befristete Koalition ist. Dass es alleine dient dazu, um IS zu bekämpfen. Keine politische Forderung sind damit verbunden. Und die PYD und SDF hat ja auch nie tatsächlich versucht, ja, politische Forderungen als Bedingung durchzusetzen. Und natürlich war Bashar Assad immer daran interessiert, diese Gebiete wieder einzugliedern. Aber solange die Amerikaner da waren und solange amerikanische Militär da waren und SDF unterstützt hat, war ganz schwer für Bashar Assad diese Gebiete unter Kontrolle zu kriegen. Aber mit Regimewechsel, mit Sharra, der bis dahin Jolani hieß und 10 Millionen Dollar auf seinen Kopf gesetzt waren, weil er als Terrorist galt, hat ja die Karten neu ja aufgestellt. Also auf einmal hatten wir Jolani gehabt, der hofiert wurde oder mittlerweile Sharra genannt, hofiert wurde von der ganzen Weltgemeinschaft und man mit ihm sich gehofft hat, dass es Stabilität gibt. Man hat ihn tatsächlich unterstützt. Die Türkei hat ihn unterstützt, Saudi-Arabien haben ihn unterstützt, der ganze Westen hat ihn unterstützt. Und ich finde es ein Armutszeugnis für die westliche Gemeinschaft oder beziehungsweise an Glaubwürdigkeit im Nahen Osten hat der Westen total verloren, meiner Meinung nach. Beziehungsweise, oder sagen wir so, ermutigt Menschen, die lange Zeit als Terroristen wählen, solange sie an die Macht kommen, sind sie seriöse Partner. Also innerhalb von 2 Wochen praktisch war er kein Terrorist mehr. Man hat ihn von der Liste genommen und entweder war er ein Terrorist und er hätte zur Rechenschaft gezogen werden, oder der Westen und die Amerikaner haben jemand als Terroristen bezeichnet, der keiner war. Also ja, also so, und kaum ist man an der Macht, ist man kein Terrorist mehr. Also ich glaube, dass es für den Nahen Osten und für die Radikalisierung von Nahen Osten hat man keinen Gefallen getan. Also es kann ja auch andere nachahmen, beziehungsweise sagen, naja, ich kann ja Terror ausüben, ich kann Menschen ja unterdrücken, eine radikale Politik durchführen, solange, wenn ich an die Macht komme, bin ich amnestiert. Und das hat man mit Jolani gemacht tatsächlich. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man einen seiner wichtigsten Partner fallen lässt, den man fast, der seit 2015 finanziell unterstützt hat. SDF ist ja eigentlich von den Amerikanern aufgebaut, von heute auf morgen, wenn sie fallen gelassen, weil man anderen Partner gefunden hat, der weniger kostet tatsächlich, weil Jolani wird dem Westen weniger kosten, den Amerikanern weniger kosten, weil die Saudis und die Türkei ihn mächtig unterstützen, auch finanziell und mit Waffen. Und weil man glaubt, ja, die neue Übergangsregierung sollte möglichst alles unter Kontrolle kriegen, und ich glaube, dass das Schlimmste ist dieser Beauftragte, fürs US-amerikanische Beauftragte, den du erwähnt hast, Thomas Barak, für Syrien. Also er glaubt weder an Demokratie, er glaubt an autoritär geführte Staaten. Er hat gesagt, dass seine Meinung Demokratie nichts für den Nahen Osten ist, seine Meinung Föderalismus, dezentrale Struktur nichts für den Nahen Osten ist. Und das ist fatal, weil ich glaube, überall auf der Welt sind demokratische Strukturen wichtig und man kann nicht sagen, ein Teil der Welt ist Demokratie nicht gut. Also das ist rassistisch, meiner Meinung nach. Und dezentrale Strukturen hat man deswegen eingeführt, weil man der Meinung war, diese Leute sollten sich auf unterster Ebene selber verwalten, sie sollen selber entscheiden, was für sie gut ist. Sie nicht im Zentrum, in der Hauptstadt sollen alle Entscheidungen getroffen werden, sondern die Entscheidungen sollen so möglich nah an die Menschen heran. Und deswegen diese dezentrale Struktur. Und dieser Typ behauptet, das sei nicht für den Nahen Osten gute zentrale Strukturen und dann erwähnte und darüber hinaus Föderalismus hätte nirgendwo funktioniert, wo er dann Libanon erwähnt, wobei Libanon nicht föderalistisch ist. Und Irak erwähnt er, dass es gescheitert ist. Ich finde, dass Irak nicht gescheitert ist. Also wenn man sich sieht, dass diese Institutionen im Irak durchaus funktionieren, obwohl sie wirklich sehr viel externen Einfluss, Iran wahnsinnig viel destabilisiert nichtsdestotrotz haben wir seit die Verfassung in Irak gibt, seit Saddam Hussein weg ist, stabile Institutionen, wir haben regelmäßig Wahlen, wir haben wechselnde Regierungen, es sind durchaus aufbaure demokratische Institutionen, aber nichtsdestotrotz funktioniert der Irak. Und dass Irak nicht erfolgreicher ist, liegt daran, dass es eben diese föderale Struktur nicht alle aufgebaut worden sind. Also normalerweise gibt es in föderalen Ländern zwei Kammersysteme. Wir haben Irak ein Kammersystem. Wir haben ein Verfassungsgericht normalerweise. Lange Zeit gab es im Irak kein Verfassungsgericht. Also, dass es nicht funktioniert, liegt nicht am Föderalismus, sondern liegt daran, dass föderale Strukturen nicht ganz nicht vollständig aufgebaut worden sind. Und dann kommt dieser Barak und der behauptet, Föderalismus sei für den Nahen Osten nicht gut. Was ist also wenn du nicht föderale Struktur, dezentrale Strukturen hast, was hast du? Du hast zentrale Strukturen. Und wir wissen in Syrien, dass diese zentrale Strukturen zu der Katastrophe geführt haben. Eine kleine Clique hatte die gesamte Macht an der Hand gehabt, hat die gesamte Wirtschaft kontrolliert, hat die militärische Kraft komplett in der Hand gehabt. Und wir haben gesehen, zu was für eine Katastrophe das geführt hat. Also wenn du sagst, du willst keine dezentrale Strukturen, sagst du, du willst zentrale Strukturen, die in Syrien auf jeden Fall wirklich Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschen das Leben gekostet hat, mehrere Millionen Flüchtlinge hat es gegeben. Dieser Krieg über 13 Jahre ist unter anderem diesen starken zentralistischen Strukturen zu verdanken. Und es hat sich gezeigt, dass in Syrien Gruppen gibt, die nicht von Damaskus regiert werden wollen. Das sind Drusen, das sind zum Teil Aleviten und die Kurden. Wenn man wirklich aus diesem Teufelskreis rauskommen will, muss man gucken, dass man dezentrale Strukturen gibt, dass man Selbstverwaltung, einen Sonderstatus für die kurdische Gebiete und drusische Gebiete. Bei Aleviten gibt es noch nicht die politische Gruppierung, die wirklich Föderalismus wollen, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass Sonderstatus für alevitische Gebiete geben muss und dass wichtig ist, gemeinsam zu gucken, dass das Damaskus, dass natürlich Syrien als ein Einheitsstaat bestehen bleibt, aber eben diese Sonderstatute, wie zum Beispiel in Italien haben wir 5 Regionen, die Sonderstatute haben. Trotzdem ist Italien fällt nicht auseinander und die Einheit des Staates ist gewahrt, aber das wird, glaube ich, die Einheit Syriens oder Stabilität in Syrien wird es nur geben, wenn diese verschiedene ethnische Gruppen sich in irgendeine Form selbst verwalten und nicht von Damaskus verwaltet werden.
Gut, was Thomas Barak betrifft, glaube ich, liegt ja das Problem, ja, ich meine schon zum Teil auch in seiner Figur, aber vor allem auch darin, dass sein Boss von demokratischen Strukturen und autoritären, genauso wenig hält und autoritäre Herrschaft, ja jetzt nicht unbedingt das System besonders abgeneigt gegenübersteht. Also da liegt das Problem wohl 1-2 Stufen höher noch. Nochmal zurück, wie sind wir dazu gekommen? Es gab eben im März ja schon eine Vereinbarung zwischen der Regionalverwaltung und der Regierung in Damaskus oder der Interimsregierung in Damaskus. Und schon damals wurde ja eigentlich ja, wenn man so will, eine Roadmap für eine Integration der kurdischen Gebiete und der kurdischen Einheiten in die neuen syrischen Institutionen vereinbart. Warum ist daraus nichts geworden? War das von Anfang an gar nicht ernst gemeint von Seiten der Kurden aus oder was, woran ist das gescheitert?
Ich glaube, vor allem ist es gescheitert, weil diese Verhandlung, glaube ich, die falsche Seite geführt hat. Masrumabdi hat die Verhandlung geführt, SDF hat die Verhandlung geführt. Masrumabdi ist ein militärischer Kommandant, aber kein politischer Vertreter der Kurden. Wir haben politische Organisationen. Ich glaube, die hätten diese Verhandlung führen müssen. Masrumabdi hat immer wieder gesagt, ich bin nicht für den politischen Teil verantwortlich, sondern nur militärische Vereinbarungen treffe ich. Wobei die Märzverhandlungen, die du gemeint hast, die ersten Punkte waren politische Natur. Und die meisten kurdischen Parteien haben diese zwei Punkte nicht unterstützt. Und Masrumabdi hat immer wieder in seinen Gesprächen gesagt, er hätte sich mit Sharak geeinigt, dass das eine kurdische Delegation über kurdische Forderungen verhandeln wird. Also kurdische Politiker werden das machen. Und deswegen hat man auch im April 2025 eine Konferenz abgehalten, wo fast alle kurdische Parteien anwesend waren. Man hat sich auf politische Forderungen geeinigt und hat ein Komitee ernannt, bestehend aus 11 Leuten, die mit Damaskus verhandeln sollten. Und geblockt hat tatsächlich Damaskus. Es gab immer wieder Anfragen von dieser Delegation in Gespräche zu kommen. Und Sharra hat das und die Übergangsregierung hat es abgelehnt. Bis heute hat er sich nicht mit ihnen eingesetzt. Sharra sieht sich als einzigen politischen Vertreter der Syrer. Und er hat bisher sich mit keiner anderen politischen Partei, auch arabische, nicht getroffen. Er lehnt es ab. Er regierte eigentlich, beziehungsweise würde gerne so regieren wie die Baas-Partei. Er und seine HTS, seine Hayat-Tahrir-Sham, sind die einzigen wahren Vertreter der Syrien und er und seine Gruppe entscheiden über politische Fragen in Syrien und verhandelt nicht mit anderen Gruppen, weil er sie nicht mal anerkennt. Also wenn du dich allein als einzigen Vertreter der Syrer siehst, bist du nicht bereit, mit anderen zu verhandeln. Und das ist das wesentliche Problem, glaube ich. Wir haben diese 11 Vertreter, die die gesamte kurdische Parteienlandschaft vertreten, also alle kurdische Gruppen. Also es gab ja einige, die bei dieser Konferenz nicht anwesend waren, weil sie gesagt haben, die Art, wie diese Konferenz zustande kommt, sind wir nicht zufrieden, es war nicht demokratisch und so weiter. Aber die Erklärung, die gemeinsame politische Erklärung, also diese Forderung, die sie aufgestellt haben, ich glaube, das war ein 12-Punkte-Plan, haben alle kurdische politische Parteien unterstützt und haben gesagt, das sind genau die Forderungen, die wir wollen, dass mit Damaskus verhandelt wird. Aber Damaskus hat sich geweigert, sich mit den politischen Vertretern der Kurden zusammenzusetzen. Und das muss jetzt, glaube ich, passieren. Also wenn Sharra ernsthaft an Verhandlungen interessiert ist, muss er nicht mit SDF verhandeln. Er kann militärische Fragen kann mit SDF verhandelt werden, aber politische Fragen muss mit politischen Vertretern verhandelt werden. Das sind die wahren Vertreter der Kurden Syriens und mit denen muss er verhandeln, aber er weigert sich. Also dass man nicht vorankommt, liegt nicht an, glaube ich, vorrangig an SDF, sondern an die Übergangsregierung, die sich als einzigen Vertreter der Syrien sieht und nicht bereit ist, mit Vertretern anderer Gruppen zu diskutieren und zu verhandeln.
Gut, wenn er bis jetzt, wie du sagst, diese Bereitschaft nicht an den Tag gelegt hat, in einem Zustand, wo die Regionalregierung zumindest noch eine vermeintlich gefestigte Position hatte, ist nicht anzunehmen, dass er jetzt seine Ansichten da ändern wird, wo er große Teile dieser autonomen Region zerlegt hat. Also das ist wenig Anlass für Optimismus, würde ich mal annehmen.
Ja, wie gesagt, ich glaube, die Übergangsregierung Sharaf wird jetzt seine Bedingungen diktieren. Er sieht, er ist hat die internationale Unterstützung und hat auch tatsächlich militärische Stärke, sich durchzusetzen. Und wie gesagt, also es gibt, glaube ich, zwei Szenarien. Entweder man wird sich einigen politisch, und ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist, weil
Aber bräuchte
mittlerweile
es für so etwas zum Beispiel die USA als Vermittler oder also ist sowas überhaupt möglich ohne einen dritten Akteur, der als Organisator von solchen Verhandlungen auftritt?
die USA hätte die ganze Zeit als Vermittler auftreten können, aber sie wollen sie nicht. Also du hast ja recht, dass wir einen Präsidenten haben, der nicht an Demokratie glaubt und ähnlich autoritär tickt wie der Übergangspräsident in Syrien. Also, du brauchst einen Vermittler, der wirklich an Menschenrechte glaubt, der glaubt an Minderheitenrechte und an daran glaubt, dass das demokratische Strukturen im Interesse der Menschen in Syrien ist, dass es demokratische Institutionen gibt. Aber wenn du einen US-Präsident hast, der nicht selber dran glaubt, und dann hast du einen Vertreter, sein Vertreter ist nicht besser als er, und der gießt ja die ganze Zeit Öl ins Wasser, Tom Barrack. Sie waren ja bisher tatsächlich nicht hilfreich, und sie haben bedingungslos die Ansicht von der syrischen Übergangsregierung angenommen, dass die Kurden kapitulieren müssen und dass die Kurden sich damit zufrieden geben, dass ihre Sprach- und kulturelle Rechte gewährt werden. Aber es geht vor allem um politische Rechte. Die kurdische Bewegung, die seit den 30er gibt in Syrien, haben immer politische Forderungen gehabt, politische Rechte gefordert, und es sind nicht nur kulturelle und Sprachrechte gewesen, sie fordert. Aber das, was die Regierung ihnen bietet, sind tatsächlich nur Sprach- und Kulturrechte, und das reicht für den Kurden nicht. Sie haben nicht so viele Opfer gebracht, damit man sie abspeist, dass sie privat oder eine Stunde Unterricht in kurdischer Sprache in den Schulen haben. Sie wollen dezentrale Strukturen, sie wollen eine eigene Region, die sie selber verwalten, dort, wo eine kurdische Mehrheit gibt. Sie wollen im Zentrum Mitspracherecht haben, sie wollen natürlich ein Syrien haben, wo auch andere Komponente, andere Minderheiten ähnliche Rechte haben für sie. Und es reicht ihnen nicht eben das, was das Regime ihnen anbietet, aber sowohl die Amerikaner, also sowohl Tom Barrack, der Vertreter, als insgesamt die US-Regierung, die Kurden in diese Richtung drängen, weil sie glauben, es sei wichtiger, Friedhofsruhe zu haben in Syrien, stabile Verhältnisse zu haben. Wenn sie, das ist ja tatsächlich kurzsichtig. Wir könnten stabile Verhältnisse haben, aber das wird kurzfristig sein. Dass in Syrien diese Revolution gegeben hat, dass in Syrien wir 13 Jahre Krieg hatten, hatte damit zu tun, dass keine politische Freiheiten gab, weder für die Kurden noch für viele syrische Araber, dass eine kleine Clique die Macht fest in die Hand hatte. Und das ist ja das, was gerade in Damaskus passiert. Also während wir kritisieren, dass in den kurdischen Gebieten PKK-Kader sehr oft die Entscheidung getroffen haben, mittlerweile, wenn man nach Damaskus geht und Leute fragt, wer hat hier das Sagen? Wer trifft die Entscheidung? Es ist nicht der Minister, es sei denn, er ist ein HTSler. Es ist nicht der kurdische Minister zum Beispiel für Bildung, sondern oder Hind Qabawat, die christliche Ministerin für Arbeit und Soziales, sondern es sind Sheikh. Ja, man nennt sie Sheikh. Es ist immer, wenn man fragt, wer trifft Entscheidungen, das ist ein Sheikh, den man nicht kennt. Ja, aber das sind die Leute, die entscheiden. Das sind HTS-Leute und sehr oft mit radikal-islamischem Hintergrund. Und das wird keine Stabilität in Syrien bringen, sondern, wie gesagt, vielleicht Ruhe bringen tatsächlich für ein paar Jahre, aber spätestens, wenn diese Leute fest in der Macht sitzen, werden sie so brutal vorgehen wie das ehemalige Regime. Und dann werden wir wieder Demonstrationen haben, wir werden Leute haben, die zu Waffen greifen, und dann haben wir in ein paar Jahren wieder ein Krieg in Syrien, ein Bürgerkrieg in Syrien. Und das sehen die Amerikaner nicht, das sieht der Westen nicht, das ist bedauerlich. Für sie ist entscheidend, kurzfristig Ruhe haben. Für Europa ist es wichtig, für Deutschland wichtig, seine syrische Flüchtlinge so schnell wie möglich abzuschieben. Für Israel ist es wichtig, dass man sich mit diesem Regime einigt, dass die Golanhöhen vielleicht, dass man darauf verzichtet, also die neue Regierung darauf verzichtet, dass ihre Interessen bewahrt sind und vielleicht auch für die Drusen man mehr rausholt als für andere Gruppen. Das ist für Israel wichtig, deswegen auch ist Israel ganz ruhig und kaum Stellungnahmen zu diesen Ereignissen der letzten Tagen. Für Amerikaner es ist wichtig, mit einem starken Präsidenten zu haben, den man kontrollieren kann. Also stark nach innen, aber schwach den Amerikanern gegenüber. Und das ist dieser neue Präsident. Der wird alle Bedingungen der Amerikaner akzeptieren. Also deswegen glaube ich, dass diese Politik in eine Sackgasse führen wird in Syrien.
Vielleicht noch ganz kurz, wenn man das ja nicht außer Acht lassen kann, wenn man darüber spricht, über dieses Thema. Was war denn jetzt in der letzten Woche die Rolle der Türkei in der ganzen Angelegenheit? Hat die Türkei darauf gedrängt, da eine militärische Zuspitzung zu initiieren? Oder was war die Rolle der Türkei? Haben diese türkisch gesponserte syrische Nationalarmee im Norden, haben die sich an der Offensive irgendwie beteiligt, auch jetzt? Oder wie ist das gewesen?
Also es gab Gerüchte, dass in Aleppo tatsächlich das passiert ist. Raqqa und Deir ez-Zor weniger. Raqqa und Deir ez-Zor war wirklich, wie gesagt, nicht nötig, weil ein Großteil von SDF-Kämpfern sie verlassen haben, ihnen den Rücken gefahren sind, sozusagen. Also es war nicht nötig. Die Türkei ist natürlich daran interessiert, dass SDF geschwächt wird, dass die kurdische Selbstverwaltung geschwächt wird, dass nach Möglichkeit keine Selbstverwaltung gibt, aber direkt involviert waren sie nicht. Aber unabhängig davon hat ja die Türkei von Anfang an Sharai unterstützt, sowohl auch geheimdienstlich als auch militärisch, weil man daran interessiert war, man hat eine lange Grenze zu Syrien, war sehr interessiert, durch enge Unterstützung oder durch große Unterstützung Sharai an sich zu binden. Ich glaube, damit waren sie einigermaßen erfolgreich. Nichtsdestotrotz ist Sharais Ausrichtung nicht die Türkei, sondern tatsächlich die arabische Welt, Saudi-Arabien, aber auch da kriegt er genug Unterstützung. Ja, ich würde sagen, er hat militärische Unterstützung aus der Türkei bekommen, direkt involviert, glaube ich, waren sie nur in Aleppo und in zwei Bezirken. Danach war es nicht mehr nötig, dass die Türkei direkt eingreift. Ich glaube, hätte die Türkei gesehen, dass diese Übergangsregierung oder die Armee der Übergangsregierung eine Niederlage erlebt, dann hätten sie vielleicht interveniert, aber das war nicht nötig zu intervenieren.
Lass uns vielleicht ganz am Ende unseres Gesprächs noch mal kurz auf die humanitäre Situation zu sprechen kommen. Du hast erwähnt, dass aus den jetzt noch Gebieten in Nordostsyrien viele Menschen auch fliehen und aus den größeren Städten fliehen. Ich habe gestern mit Thomas telefoniert, der in Süleymaniye gerade ist, und der sagt, dort haben sie alle Hände voll zu tun, weil sie damit rechnen, dass es eine riesige Fluchtwelle aus Syrien in den kurdischen Nordirak geben wird. Wohin fliehen diese Leute momentan?
Also bisher fliehen sie in die Region, die unter Kontrolle von der kurdischen Selbstverwaltung ist oder SDF. Die Randgebiete werden, also Leute verlassen die Randgebiete, also die Dörfer, die an der Grenze sind. Eine der größeren Städte, Hasake, ist wie gesagt fast kurdenfrei. Die gehen alle nach Kamischli und Umgebung Derbesiye, Hamude, Derik, dorthin fliehen die Leute. Aber tatsächlich, es wird eine große humanitäre Katastrophe geben, sollte es zu militärischer Auseinandersetzung kommen. Also viele Leute werden versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Wie gesagt, man vertraut dieser Regierung absolut nicht. Ich finde, das ist auch berechtigt, ihr nicht zu vertrauen. Man befürchtet wirklich, dass vor allem junge Männer entweder ins Gefängnis kommen oder erschossen werden. Das ist die Befürchtung, die die Leute haben. Dann werden alle Leute, die mit der Verwaltung gearbeitet haben, wir kennen das aus Afrin, als Milizen, arabische Milizen Afrin eingenommen haben, alle Leute, die irgendwie mit der Verwaltung zu tun haben, sind ins Gefängnis gekommen und zum Teil auch wirklich gefoltert worden und manche sind verschwunden. Das befürchten einige Leute, dass sich wiederholt. So wie der Westen und die Amerikaner zurzeit reagieren, ist nicht zu erwarten, dass sie versuchen werden, das zu verhindern. Oder man wird vielleicht ihren neuen Partner oder Sharrah und den Übergangsregierung wahrscheinlich, so wie ich Tom Barrack kenne, den Ratschlag geben, wenn ihr Menschenrechtsverletzung begeht, dann bitte so, dass es nicht öffentlich ist. Also bitte keine Handys mehr überall auf dem Schlachtfeld dabei. Solche Ratschläge wird man ihnen geben, glaube ich. Und das eben die Leute befürchten wirklich das Schlimmste und deswegen auch wird viele Leute versuchen, vor allem nach Irakisch-Kurdistan zu fliehen oder versuchen über, wir wissen, die kurdischen Gebiete von der Türkei sind durch eine Mauer getrennt, aber man wird versuchen wahrscheinlich auch auf die Gefahr hin, dass sie erschossen werden, versuchen, auf die andere Seite der Türkei zu fliehen. Das hat jetzt umgekehrt gegeben. Es gab viele Leute, die jetzt Unterstützung von Türkei nach Syrien oder Syrisch-Kurdistan geflohen sind, von Türkisch-Kurdistan nach Syrisch-Kurdistan. Aber ich glaube, sollte es zu militärischen Auseinandersetzungen geben, wird vor allem Familien, ältere Menschen versuchen, nach Irakisch-Kurdistan oder Türkisch-Kurdistan zu fliehen.
Ein letzter Punkt, den ich in dem Ganzen einfach nicht verstehe, weil es mir so unfassbar kurzsichtig erscheint. Warum um alles in der Welt sollten die Amerikaner zuschauen, wenn tausende IS-Terroristen aus den Gefängnissen freikommen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Bisher hat der Westen und gerade die Amerikaner wirklich sehr viel investiert, dass das SDF diese Gefangenen kontrolliert, diese Gefängnisse aufrechterhalten werden. Das ist ja auch was die Weltgemeinschaft wirklich sich zu einfach gemacht hat. Also diese Leute haben ja unter schlechteste Bedingungen gelebt. Und Menschen, die seit 2015 zum Teil, 2016, 18, ohne Gerichtsverfahren, ganze Familien, Kinder festgehalten worden. Ich meine, das war wirklich brutal. Und die Weltgemeinschaft hat es nicht interessiert. Und dass die Amerikaner jetzt zusehen und zulassen, dass Tausende von diesen Leuten freigelassen werden. Es wird wahrscheinlich eine Reaktion dieser Leute gegen die Gefängnisse sein. Ich meine, es waren seit 2015 oder 5, 6, 7 Jahre waren die Leute inhaftiert, unter schlechteste Bedingungen haben sie gelebt und ich kann verstehen, wenn schließlich diese Leute glauben, sich jetzt rächen zu müssen. Also viele waren auch wirklich inhaftiert, obwohl sie keine ISler waren. Sie waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und sitzen seit 5, 6, 7 Jahren ohne Verhandlung. Außer das wahrscheinlich anschließende Verhöre gab, aber diese Leute saßen im Gefängnis ohne ordentliche Gerichtsverhandlungen. Und dafür sind es der Westen verantwortlich und die Amerikaner, aber den Preis werden die Kurden bezahlen. Den Preis wird, wenn diese tausende Leute sich fließen, sie wurden auch diesen Stämme an und zum Teil der syrischen Armee an. Und wenn es zu einer militärische Auseinandersetzung kommt, werden diese Gruppen tatsächlich brutal vorgehen.
Was ich in der ganzen Situation einfach nicht verstehen kann, ist, es kann ja auch nicht im Interesse der Amerikaner sein, dass jetzt, so wie man in Berichten liest, Tausende oder unter Umständen Tausende IS-Gefangene, die bis jetzt von den SDF überwacht wurden, dass die einfach in Freiheit kommen und sich womöglich wieder ihrem Terror-Business anschließen werden. Also warum um alles in der Welt schauen die Amerikaner dazu?
Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht verstehen. Die Amerikaner haben wahnsinnig viel Ressourcen investiert, damit diese Gefängnisse gibt, damit IS-Gefangene ja zum Teil seit 2015, 16, 17 festgehalten werden. Und es ist tatsächlich, diese Gefangene sind eine große Gefahr für Syrien, aber vor allem für Kurden. Weil tatsächlich viele Leute eben seit 2015 zum Teil oder 2016 vor allem festsitzen, ohne eine Gerichtsverhandlung. Auch viele unschuldige Leute. Sie waren zum falschen Zeitpunkt zum Teil am falschen Ort. Und der Westen hat es dahin genommen. Für sie war es nicht wichtig, dass ordentliche Gerichtsverhandlungen gibt. Man hätte durchaus das hätte machen können, aber man hat es den Kurden überlassen, diese Leute festzuhalten. Und sie werden, beziehungsweise sagen wir so, viele dieser Gefangene, es gibt Berichte, dass sich dieser syrisch-arabischen Armee anschließen, sich arabische Stämme anschließen, und sie werden eine Rechnung mit den Kurden zu begleichen haben. Sie werden, glaube ich, sollte es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen, brutal vorgehen. Sie werden versuchen, all ihre Frust oder ihre Radikalität, die sie zum Teil von einigen, aus Sicht einiger verständlich tatsächlich, werden versuchen, sich zu rächen und brutalste Weise. Und ich hoffe, dass vielleicht die syrische Armee bzw. die syrische Übergangsregierung Einfluss nimmt, dass es nicht dazu kommt, dass arabische Stämme eingreifen, dass Rachefeldzüge nicht vorgenommen werden. Aber ich bezweifle, also wie man aus Erfahrung mit dieser Regierung und aus Erfahrung in Sueda, glaube ich nicht, dass es, dass man diese Leute zurückhalten wird. Deswegen glaube ich, dass die Kurden einen hohen Preis bezahlen werden, sollte es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen. Und diese IS-Gefangene sind eine große Gefahr, vor allem erst einmal für die Kurden, aber ich glaube später auch für diese Regierung. Das Verhalten der Amerikaner kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Es sei denn, sie sind wirklich nicht mehr bereit zu investieren. Sie sind nicht mehr bereit, ich kann mir durchaus vorstellen, mit dieser amerikanischen Administration, dass sie irgendwann sagen, also in kurzer Zeit sagen, sie ziehen sich aus Syrien zurück, wir haben eine Regierung, die syrische Regierung soll dafür sorgen, dass sie mit ihren Problemen fertig wird, sie mit diesen IS-ler und IS-Gefangene fertig wird. Also das könnte durchaus sein, dass vielleicht ist das eine Vorbereitung darauf, dass sie sagen, das ist nicht unsere unser Problem, sieh zu, wie ihr mit eure IS-Gefangene zurechtkommt. Das könnte durchaus passieren.
Ja, also es wäre jetzt auch nicht ganz überraschend vor dem Hintergrund, dass er schon in der ersten Amtszeit Trump angekündigt hat, die damals noch rund 2000 US-Soldaten abzuziehen, hat er dann nicht gemacht. Aber also es ist nun wahrlich nicht so, dass dieser Gedanke eben nicht schon das eine oder andere Mal gekommen wäre. Gut, dann würde ich trotz dieses insgesamt doch eher pessimistischen Ausblicks auf jeden Fall mal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier da versucht hast, die Hintergründe und die Entwicklungen zu erläutern. Hoffen wir, dass es alles besser ausgeht, als man befürchten muss. Also nochmal vielen Dank. Und an Sie, liebe Zuseher, wie immer die Bitte, falls Sie das interessant gefunden haben, falls Sie unsere Videos mögen, dann hinterlassen Sie doch einen Like-Button bei uns oder abonnieren Sie unseren Kanal, kommentieren Sie unter unseren Videos, machen Sie Ihre Anmerkungen, was immer Ihnen beliebt. Ansonsten herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.